Der Honorarkonsul ist der Professor Michael Rosemann. Wir machen aber viele verschiedene Dinge und am liebsten natürlich helfen wir Leuten, Urkunden zu beschaffen, Pässe zu beantragen, Namensänderungen durchzuführen, Führerscheine, eine amtliche Übersetzung dafür. Ja, wir haben auch unter anderem deutsche Gefangene, die wir betreuen hier in Queensland. Wenn Unfälle passieren und Deutsche sind involviert, dann übernehmen wir die Angehörigenvermittlung. Also es ist unheimlich breit gefächert. Nicht zu vergessen ist eigentlich mein Lieblingsbereich, die deutschen Events, die wir hier in Queensland veranstalten.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem Konsulat hier in Brisbane und zum Beispiel dem in Sydney und Canberra?
Also wir sind so ein bisschen das letzte Glied in der Reihe. Die Botschaft ist in Canberra, das ist im Prinzip die Auslandsvertretung. Die konzentriert sich doch etwas stärker auf wirtschaftliche und politische Vertretung. Das Generalkonsulat in Sydney ist eigentlich der Hauptservicebereich. Der ist also verantwortlich für die Ausstellung von Visa, von Pässen, die direkte Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Standesamt 1 in Berlin, was für uns zuständig ist als Auslandsdeutsche. Und wir als Honorarkonsuln in den restlichen Amtsbezirken sind eigentlich dafür da, dass die Deutschen, die in unserem Amtsbezirk leben, nicht nach Sydney oder nach Canberra fliegen müssen, sondern die können dann also ihre Anträge bei uns einreichen. Alles dürfen wir natürlich auch nicht machen. Also es gibt verschiedene Autoritäten, aber das ist wohl der Hauptunterschied, dass wir also den Servicebereich anbieten, aber nicht selbst zum Beispiel ausstellen können.
Was sind denn die häufigsten Fälle, die dir tagtäglich begegnen?
Ja, das sind ganz eindeutig Reisepässe. Also Reisepässe bei 12.000 Deutschen im Amtsbezirk haben ganz klar die Überhand. Und ja, also da lernt man auch eine ganze Menge Leute kennen. Und ganz oft kommen auch kleine Kinder herein. Und jetzt ist ja bald die Umstellung, beziehungsweise die Kinder, die ab dem 01.01.2000 in Australien geboren sind, sind ja nun langsam schon an der Reihe, selbst Kinder zu bekommen. Und diese Kinder zu den nach 2000 geborenen Eltern, die müssen jetzt innerhalb eines Jahres ihre Geburt registriert haben mit einem Konsulat. Und da gilt das Datum der Vorsprache mit der Auslandsvertretung, damit diese Babys auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben können. Vorher war es so, dass wir geboren zu einem deutschen Elternteil automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft hatten und das gab nicht wirklich ein Ende in den Generationen. Das hat sich jetzt geändert.
Ja, mit der deutschen Staatsbürgerschaft haben natürlich auch viele hier das Problem, dass sie gerne ihren deutschen Pass behalten möchten, aber auch die australische Staatsbürgerschaft gerne annehmen möchten. Könnt ihr in den Fällen mit der Beibehaltung auch helfen?
Also grundsätzlich für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ist das Generalkonsulat Sydney und das ist recht exklusiv. Wir beraten gerne nebenher aus zweiter Hand und machen das dann auch ganz deutlich, denn schon seit 2012 zum Beispiel werden bei uns keine Anträge mehr eingereicht. Die gehen also generell per Post zum Generalkonsulat Sydney in doppelter Ausführung. Die schicken dann in der Regel eine kurze E-Mail, dass es eingegangen ist, leiten es auch zum Bundesverwaltungsamt weiter. Und wir halten uns da ganz gerne raus, weil wir nicht über Neuerungen da informiert werden. Das stößt zwar manchmal natürlich auf, wie sagt man?
Unverständnis.
Unverständnis, genau. Und dann sind die Leute nicht so glücklich drüber. Das verstehe ich auch. Aber wenn wir jetzt was Falsches sagen und die das sich so annehmen und sagen, aber die Frau Lüttringhaus hat gesagt, dann gilt das leider nicht. Dann habe ich es falsch gesagt und die Antragsteller haben vielleicht Pech gehabt. Und das wollen wir nicht.
Du kennst ja praktisch jeden Deutschen hier im Raum Brisbane, oder?
Ja, ich denke, die meisten müssen früher oder später bei mir vorsprechen. Selbst wenn sie sich weigern, einen Pass zu beantragen, kommen sie vielleicht zu einer Unterschriftsbeglaubigung zu mir. Für eine Erbsache oder für eine Vollmacht oder für ein Führungszeugnis wegen Visum. Also an mir kommt so schnell keiner vorbei.
Das ist auch gut, denn im 34. Stock bei dir in der Eagle Street hat man auch einen ganz tollen Blick über die Stadt.
Eine ganz tolle Aussicht haben wir da oben. Wir haben also sehr Glück mit dem Gebäude. Wir sind schon sehr lange in dem Gebäude, seit 26 oder 27 Jahren jetzt und sind an der Eagle Street, ja, der schwarze Adler, unser Emblem. Und natürlich sind wir im Golden Tower, schwarz-rot-gold, unsere Nationalfarben. Das hätte sich der damalige Konsul, wer es auch immer war, weiß ich jetzt nicht, nicht besser aussuchen können.
Das stimmt. Ich habe mich in der deutschen Community umgehört und mal ein paar Fragen gesammelt. Mhm. Und ich denke mal, das sind die, die dir wahrscheinlich auch am häufigsten begegnen.
Welche Frage hast du an das Konsulat?
Ja, ich habe jetzt gerade einen Termin ausgemacht, um einen Pass zu beantragen. Wieso hat das so eine lange Vorlaufzeit? Wieso muss man da 2 bis 3 Monate vorher die Termine ausmachen?
Zunächst einmal, vielleicht meint es auch 2 bis 3 Wochen, ich weiß es nicht genau. Man kann nur 8 Wochen im Voraus buchen, also 3 Monate ist zum Glück nicht der Fall. Wir waren so vor Weihnachten auf 2,5 Wochen ungefähr mit der Wartezeit, dann waren wir 3 Wochen geschlossen Und das macht sich dann natürlich bemerkbar. Dann sind es schon wieder 5. Und jetzt arbeiten wir hart dran, die Sache wieder runterzuarbeiten. Das ist der Grund für die Wartezeiten. Ach so, und wenn Notfälle bestehen, dann gibt es immer die Möglichkeit eines Notfalltermins, soweit noch vorhanden. Also werden da doch einige die Woche. Die werden auch leider gefüllt. Also es gibt oft Passverluste oder andere Sachen, die also tatsächlich ganz schnell Aufmerksamkeit bedürfen, und den Leuten helfen wir natürlich sofort. Das weiß natürlich nicht unbedingt jeder in der Außenwelt, aber es ist gut zu wissen, dass es sowas gibt. Also im Notfall einfach mal eine E-Mail schicken.
Also du bist per E-Mail am besten dann erreichbar?
Ja, also ich habe tatsächlich auch, ich lege das nicht unbedingt ab nach der Arbeit, nicht sofort. Wenn ein Notfall besteht, dann werde ich unter Umständen auch after hours gerne Kontakt aufnehmen.
Meine Frage an das deutsche Konsulat wäre, warum beglaubigte Kopien eines GPs nicht anerkannt werden?
Ja, die Frage haben wir natürlich ganz häufig und auch völlig verständlich, gerade weil die hier kostenfrei durchführbar sind. Wenn man JP, Justice of the Peace, übersetzt, dann heißt das der Richter des Friedens. So etwas gibt es natürlich in Deutschland nicht, wenn man da zum Auswärtigen Amt sagt, aber der Richter des Friedens hat gesagt, das ist eine Beglaubigung eines Originals. Dann schmunzelt man. Also Hauptgrund ist, dass es die Sache in Deutschland nicht gibt und deswegen ist er auch nicht anerkannt.
Welche Frage hast du an das Konsulat? Warum ist es unbedingt notwendig, dass bei Reisepassangelegenheiten für Kinder immer beide Elternteile anwesend sind? Würde es nicht auch ausreichen, eine Vollmacht des anderen Elternteils mitzubringen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich müssen immer alle Sorgeberechtigten, und das kommt tatsächlich auch vor, dass das mehr als 2 sind, einem Passantrag zustimmen. Dies geschieht in aller Regel da, wo man den beantragt. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ein Elternteil im anderen Land wohnt oder in einem anderen Staat oder 3 Stunden Flug entfernt in Perth. Da gibt es auch Ausnahmen. Da gibt es eine Einverständnisform, die kann dann also entweder vor der dortigen Polizei oder beim dortigen Konsulat ausgefüllt werden, und so müssen natürlich nicht beide Eltern vorsprechen. Grund dafür, dass beide Eltern einen Pass zustimmen müssen, ist vielleicht auch gut zu erklären damit, das deutsche Passgesetz. Das ist vielen bekannt. Das besagt, dass jeder deutsche Staatsbürger mit dem deutschen Pass in Deutschland einreisen soll. Grund dafür unter anderem ist, ganz einfach erklärt, dass der Zollbeamte, der also alle Leute reinlässt, sieht, die Person hat einen deutschen Pass und muss sich nicht die Arbeit machen, die Person zu befragen, ob der Rückflug innerhalb von 3 Monaten ist, ja, also diese 90-Tage-Regel mit Australien, die können ja dann bei uns bleiben, oder dass zum Beispiel beide Eltern dem Passantrag, sprich Reisen, zugestimmt haben, dann ist es beim Passantrag geschehen. Also wenn dann ein Elternteil alleine reist, zum Beispiel, immer häufiger gefragt, gibt es das andere Elternteil? Inzwischen sind viele sehr gut vorbereitet, haben dann entweder eine Geburtsurkunde mit oder ein Schreiben vom anderen Elternteil. Aber das macht also auch tatsächlich die Arbeit der Zollbeamten einfacher, wenn erstens ein deutscher Pass benutzt wird und zweitens eben der Passantrag mit beiden Eltern gestellt wurde.
Ja, du hast gerade das Reisen mit 2 Pässen angesprochen, also mit dem australischen und deutschen in unserem Fall. Was sind da die Vorschriften?
Ja, also nach internationaler Übung ist das in jedem Land gleich. Wenn man den Pass eines Landes besitzt und in diesem Land einreist, muss auch der Pass benutzt werden. Australien hat das also ganz genauso. Wenn man hier einreist, muss man den australischen Pass zeigen. Hier ist es natürlich gleich noch viel eindeutiger, weil hier die Deutschen nicht zum Beispiel für 3 Monate bleiben können ohne Visum. Ne? In Deutschland ist das andersrum, deswegen vertraut man also da auf die Staatsbürger, dass sie den richtigen Pass benutzen und somit zum einen das Richtige tun, sich ausweisen als deutscher Staatsbürger und sich nicht als australischer Tourist ausgeben. Das ist also nicht die richtige Information.
Was mache ich denn dann beim Flugbuchen? Welche Passnummer gebe ich denn dann ein?
Ja, also beim Flug ist es völlig dem Flieger überlassen, welchen Pass er benutzt. Also ich würde selbst persönlich auch den australischen Pass nehmen zum Fliegen. Es geht wirklich nur, sich auszuweisen beim Grenzübertritt dann in Deutschland.
Eine Frage habe ich noch.
Warum weichen die Preise im Internet für Konsularservice von der Realität ab?
Die Gebühren für einen Pass sind durch die Auslandskostenverordnung festgelegt vom Auswärtigen Amt. Die Preise sind auch immer in Euro angegeben, also immer in Landeswährung, und stehen tatsächlich so da, wie sie auch sind. Allerdings ist die Gebührenerhebung etwas unterschiedlich in den Honorarkonsulen und in den ausstellenden Behörden, wie zum Beispiel der Botschaft und dem Generalkonsulat. Wir haben ja, wie ich das vorhin erklärt habe, die Möglichkeit, Anträge anzunehmen für Antragsteller, damit diese nicht nach Sydney oder Canberra reisen müssen. Das ist vor allen Dingen unheimlich dankbar gesehen bei Familien, die gleich 4 Kinder haben. Wenn man zu 6 nach Sydney oder Canberra fliegen muss, dann ist es etwas teurer. So, wir haben dementsprechend anderes Equipment. Dieses Equipment ist im Prinzip durch diese zusätzliche Servicegebühr zu finanzieren, diese da es in Sydney und Canberra nicht gibt. Ja, also die Passgebühr bleibt überall gleich. Die ist in Sydney, Canberra und allen Honorarkonsulaten gleich. Die Gebühr für die biometrische Erfassung zum Beispiel, die wir machen für Sydney und Canberra, ist dann diese Gebühr, die nimmt Sydney und Canberra nicht selbst. Aber dafür ist eben zum Beispiel keine persönliche Vorsprache notwendig. Dann kommen noch die Beglaubigungen hinzu. Dadurch, dass Sydney und Canberra ausstellende Behörden sind und die Dokumente sehen, als ausstellende Behörde, müssen diese auch nicht extra diese Beglaubigung machen, zumindest nicht bei Pässen. Wir aber schon. Und das ist eigentlich die Erklärung dessen, dass diese Sachen hinzugerechnet werden müssen. Die sind auch auf der Webseite nicht ganz so leicht für alle gut darstellbar, weil eben einige, die die Website lesen, im Amtsbezirk von Sydney und Canberra sind und andere sind im Amtsbezirk von Honorarkonsulen. Und daher ist das insofern so gedreht, dass die Erklärung für diese zusätzlichen Gebühren, die Honorarkonsulen nehmen, in Worten darüber steht. Und in der Tabelle unten sind dann die Passgebühren und der Expresszuschlag und diese Dinge, die bei Pässen generell zu berücksichtigen sind.
Ah, gut. Jetzt habe ich das auch verstanden.
Ja, sehr schön. Das freut mich.
Ab wann muss man sich als Deutscher in Deutschland abgemeldet haben?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine Grauzone. Also es gibt ja das neue deutsche Meldegesetz, dass man sich also abmelden muss, wenn man da seinen festen Wohnsitz nicht mehr hat. Und im Prinzip würde ich als generelle Faustregel das so nehmen, dass wenn man also hier die Permanent Residency hat, dann ist das der Hauptwohnsitz und dann braucht man den Wohnsitz in Deutschland nicht mehr. Ich erinnere mich noch, dass ich damals, als ich mich abgemeldet habe, auch so ein bisschen von mir abgeschnitten habe. Ja, das ist der Heimatbezug für einige, weswegen man sich da doch eine Weile noch zurückhält, sich abzumelden.
Ja.
Ganz wichtig natürlich für Passanträge, werfe ich gleich ein. Diese Abmeldung, die ist wichtig, wenn man zum ersten Mal im Ausland den Passantrag macht. Das haben viele nicht. Wenn man die nicht mehr hat, dann kann man immer nachträglich eine Meldebescheinigung beantragen. Die kostet, wenn sie nicht kostenfrei ausgestellt wird, 5 €. In manchen Amtsbezirken glaube ich auch 10, wie eine Geburtsurkunde. Und ist dies aber sogar auch elektronisch vorlegbar. Also eine Bescheinigung muss nicht im Original vorliegen, nur eine Urkunde.
Und wieso braucht ihr für die Passbeantragung die Meldebescheinigung aus Deutschland oder die Abmeldebescheinigung?
Weil das einfach klärt, wer zuständig ist. Also es können auch, als Beispiel, es können Deutsche in Deutschland einen Pass beantragen. Das machen also viele, die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Die benutzen ja sowieso den australischen Pass zum Fliegen. Es hat also keine Konsequenzen, wenn die dann den deutschen Pass in Deutschland erneuern und eine neue Passnummer bekommen. Wenn jetzt ein deutscher Wohnort besteht, dann kann die Gemeinde, wo die Person gemeldet ist, auch ohne Probleme sofort den Passantrag annehmen. Wenn die Person nicht gemeldet ist, dann wird der Ort herangezogen, wo die Person gemeldet ist. Das kann entweder ein anderer deutscher Ort sein oder das ist zum Beispiel das Generalkonsulat Sydney, weil die Person in Australien lebt. Und dann teilt eben das Generalkonsulat Sydney mit. Ja, wir erteilen die Passermächtigung und es bestehen keine Bedenken, dass sie den Pass ausstellen.
Hat das irgendwelche Kosten?
Ja, immer. Und zwar, so eine Bescheinigung zur Passermächtigung zum Beispiel oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung, die nimmt eine Gebühr mit sich und das ist dann immer vom Antragsteller zu zahlen.